Ende März 1944 treffen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück der Betriebsleiter Schmitz des Contiwerks Limmer und der leitende Mitarbeiter Meyer mit dem SS-Lagerkommandanten Fritz Suhren zusammen. Sie vereinbaren, dass die SS der Continental AG 500 weibliche Häftlinge für jeweils 4 Reichsmark pro Tag als Zwangsarbeiterin vermietet. Die Conti sagt zu, ein mit elektrischem Stacheldraht gesichertes Lager zu errichten.
Etwa 60 Menschen erinnerten am 10. April 2026 gemeinsam an die Befreiung des KZ-Außenlagers in Hannover-Limmer vor 81 Jahren. Sie gedachten der zuletzt über 1000 ausländischen Frauen, die hier vor allem für die Conti AG Zwangsarbeit leisten mussten. Es handelte sich größtenteils um Französinnen und Polinnen aus dem Widerstand und als unbeteiligte Zivilistinnen während des Warschauer Aufstandes, die von den Deutschen gefangen genommen worden waren. Hinzu kamen Zivilistinnen und kriegsgefangene Soldatinnen aus der Sowjetunion sowie einige Belgierinnen, Italienerinnen und Spanierinnen, die in Frankreich verhaftet worden waren. Ihr KZ-Alltag war geprägt von harter Zwangsarbeit in 12-stündigen Tag- und Nachtschichten, Hunger, Krankheit und Gewalt durch ihre Bewacherinnen. In abwechselnden Rollen verlasen Angehörige des Arbeitskreises ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer, überlieferte Berichte von Zeitzeuginnen. Der Musiker Carsten Bethmann sorgte mit Saxophon und Percussion für einen würdigen Rahmen.
Simone Ronner schreibt:
Deutsche Vorarbeiterinnen erklärten uns die Arbeit, die recht einfach war und die wir schnell begriffen. Aber die Monotonie der Handgriffe und die Schnelligkeit des Fließbandes, wir mussten 9000 Masken an einem 12-Stunden-Arbeitstag herstellen, der Mangel an Essen und Schlaf, die Müdigkeit, all das machte aus der Arbeit eine Qual.
Tatsächlich steigt die Gasmaskenproduktion in Limmer nach Einrichtung des KZs im Juni 1944 bis November 1945 auf mehr als das Sechsfache. Dagegen haben sich die Herstellungskosten einer Gasmaske verglichen mit 1941 halbiert. Den Preis bezahlen die Zwangsarbeiterinnen auch mit ihrer Gesundheit. Zum Teil erfahren die Gefangenen auch Solidarität und Hilfe einzelner deutscher Arbeiterinnen und Arbeiter. Darauf wird in fast allen Berichten hingewiesen. Cecile Huck zum Beispiel schreibt:
Bertha selbst fragt uns nach dem Leben im Lager. Natürlich verschweige ich ihr nichts. Mitleid, Scham und Wut spiegeln sich in ihrem Gesicht. Sie hat Tränen in den Augen. Das, was uns besonders fehlt, sind Neuigkeiten, sage ich ihr zum Schluss. Bertha antwortet nicht. Aber am nächsten Tag entdecken wir eine Zeitung unter einer Platte. Dort deponiert sie unter Lebensgefahr zunächst offizielle Zeitungen und später englische Flugblätter. Und für unsere Kranken bringt sie Medikamente. Oft gibt sie uns auch Butterbrote, die wir unter uns oder mit den Kranken teilen.
Am 6. April 1945 wird das Außenlager Conti-Limmer geräumt und die Frauen werden gezwungen, zu Fuß in Richtung Norden zu gehen. Knapp 80 kranke Frauen bleiben in Limmer zurück, wo sie heute vor 81 Jahren von US-amerikanischen Soldaten befreit werden. Der Marsch der Hauptgruppe endet am 8. April 1945 im KZ Bergen-Belsen, das eine Woche später von britischen Soldaten befreit wird.
Der Mangel an Essen und Schlaf, die Müdigkeit, all das machte aus der Arbeit eine Qual.
Es ist Dienstag, der 14. April 2026. Ich bin zusammen mit sehr vielen Interessierten im Zeitzentrum Zivilcourage gegenüber dem neuen Rathaus. Von den Herausgebern und gleichzeitig Mitgliedern des Arbeitskreises KZ Limmer wird ein neues Buch vorgestellt. Nichts wird wie vorher sein. Ehemalige Gefangene des KZ-Außenlagers Conti Limmer in Hannover berichten. Entstanden ist es im Auftrag der Landeshauptstadt Hannover mit einem Grußwort des Oberbürgermeisters Birgit Ohnei, erschienen im Aschendorf Verlag in Münster, 488 Seiten, kostet 29,90 Euro. Einen Tag später habe ich Gelegenheit, mit einem der Herausgeber zu reden. Er ist gleichzeitig Sprecher des Arbeitskreises KZ Limmer. Lieber Horst Ralle, wie seid ihr auf die insgesamt 16 Berichte gestoßen? Hattet ihr Kontakte mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen, die noch leben? Die Befreiung der Lager Conti Limmer und Bergen-Belsen ist ja immerhin 81 Jahre her, meist mehr als ein Menschenleben.
Ja, wir sind in der glücklichen Situation gewesen, sehr viele Namen ehemaliger Gefangener des Konzentrationslagers Conti Limmer zu haben. Zum einen haben wir sie gefunden auf Transportlisten der französischen Stiftung zur Erinnerung an die Deportation. Zum anderen gibt es eine Transportliste, über die 500 Gefangene aus Stutthof nach Langenhagen in das dortige KZ und später am 6. Januar 1945 nach Limmer gekommen sind. Das heißt, wir hatten ungefähr 750 Namen, die wir zur Grundlage unserer Recherchen nehmen konnten. Viele dieser Namen sind im Internet wiedergefunden worden. Und neben dieser Suche im Internet haben wir in unserer mittlerweile 18-jährigen Arbeit an dem Thema viele Kontakte knüpfen können zu den Archiven, insbesondere der Gedenkstätten Ravensbrück, Neuengamme, Bergen-Belsen, auch Salzgitter-Drütte. Und auf dem Wege konnten wir auch erreichen, dass man uns dort als seriöse Arbeitende festgestellt hat. Und das führte dazu, dass von daher auch manche Berichte direkt auf uns zugelaufen sind. Weil zum Beispiel in der Gedenkstätte Neuengamme man festgestellt hat, hier gibt es ja ein Dokument zu Limmer und in Limmer gibt es eine arbeitende Gruppe, da schicken wir das jetzt mal hin. Es gab auch eine Reihe von Buchveröffentlichungen, über die wir auch auf unterschiedlichsten Wege Kenntnis bekommen haben. Wir haben uns zum Beispiel ein Buch aus Frankreich beschafft, Et le ciel resta bleu von Cécile Hook. Ein weiteres Buch aus Frankreich hat uns über eine Mitarbeiterin der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten vom Sohn der Verfasserin erreicht. Und ein drittes Buch hat eine polnische Frau, Maria Suszynska-Bartmann, geschrieben, Unheilige Märtyrerinnen auf Deutsch. Das konnten wir alles auswerten, zum Teil und überwiegend mit Hilfe sprachkundiger und fachlich versierter Freundinnen und Freunde. Und die Arbeit an dem Buch insgesamt hat ja deutlich über zehn Jahre gedauert. Und wir sind froh, dass wir das jetzt auch wirklich in die Öffentlichkeit bringen können in deutscher Sprache. Ja, die weitere Frage, haben wir Kontakt zu Überlebenden? Überlebende gibt es weder bei Opfern noch bei Tätern, nach unserer Kenntnis heutzutage. Völlig ausgeschlossen ist das nicht, weil die jüngste Gefangene in Limmer war 13 Jahre alt, die könnte noch leben, wäre dann aber auch schon Mitte 90. Es ist unwahrscheinlich, dass da nochmal direkte Kontakte möglich sind. Vor 14 Jahren war Annette Chalut bei uns, eine Französin, die hier im Lager gewesen ist und später Präsidentin des Internationalen Ravensbrück-Komitees wurde. Sie ist aber inzwischen auch verstorben und die Kontakte, die wir heute haben, sind Kontakte zu Nachkommen, zu Kindern, aber auch zu Enkeln ehemaliger Gefangener. Und so hatten wir im letzten Jahr zum Jahrestag der 80. Befreiung des Lagers mehrere Nachkommen hier bei uns zu Gast. Einmal die Tochter von Annette Chalut und zum anderen zwei Enkel von einer anderen ehemaligen Gefangenen. Diese Kontakte bestehen auch weiter über Mail vor allen Dingen. Und man hat uns auch viel eigene, dort im Familienkreis gesammelte Dokumente zugesandt.
Ich habe noch eine aktuelle Frage. Ihr habt ja ein Hauptziel seit 18 Jahren, seit klar ist, dass das Gelände des Conti-Werks nimmer bebaut werden soll, neu bebaut. Ihr wollt einen Gedenkort schaffen für das ehemalige KZ auf dem Gelände. Ich blickte letzte Woche während der Gedenkfeier auf Neubauten, Erdhalden und Baucontainer, wo einst das KZ stand. Wie weit ist es mit der Errichtung eines Gedenkortes?
Ja, vor 18 Jahren hat sich unser Arbeitskreis eigentlich gegründet mit dem einzigen Ziel, dort einen Gedenkort zu errichten. Deshalb auch unser etwas sperriger Name, Arbeitskreis, ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer. Nachdem da nicht allzu viel passierte, haben wir uns auf Recherche und Forschung hin ausgerichtet, aber haben dieses erste und alte Ziel nicht aus den Augen verloren. Wir haben vor etwa 8 Jahren einen Gedenkort projektiert, der viel Anerkennung gefunden hat und der 1:1 umgesetzt werden wird. Dazu war natürlich möglich, dass nötig das technisch versierte Menschen daran noch arbeiten mussten. Und die Herstellung hat sich aus einem ganz bestimmten Grund verzögert. In direkter Nachbarschaft zu dem künftigen Gedenkort wird die Baugemeinschaft Java, Jung und Alt wohnen am Wasser, ihren Bereich errichten. Er ist im Bau, wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres fertig werden. Und die Menschen, die dort diese Sache vorhaben, haben uns darum gebeten, doch einen Teil des künftigen Gedenkortes als Lagerplatz noch zur Verfügung zu stellen, damit die Baumaterialien gelagert werden können. Diese Baugemeinschaft ist uns sehr wichtig, weil dort auch sehr interessierte Menschen dazugehören, interessiert am künftigen Gedenkort, interessiert an unserer Arbeit. Und sie haben auch vor, auf ihrem Grundstück ehemalige Lagergrenzen deutlich zu machen.
Und ich nehme an, die Neubewohner werden dann auch ein sehr waches Auge auf das Gelände haben, Tag und Nacht, was heutzutage ja nicht unwichtig ist. Vielen Dank, Haustralle, für das Gespräch.